ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Ich habe früher immer dieses Beispiel gebracht, bei Vorträgen habe ich immer gesagt, ich habe dann von der universellen Gedankenlesemaschine gesprochen. Natürlich ein bisschen scherzhaft, aber was damit gemeint war, war eine Technik, die man in einem Theater auf die Bühne stellt oder in einer Zaubershow und dann bittet man eine beliebige Person auf die Bühne, wo man vorher keine Informationen über diese Person hatte. Man tut sie ins MRT und kann beliebige Gedanken auslesen, in beliebiger Detailschärfe. Das wäre eine universelle Gedankenlesemaschine.
Und so eine universelle Lesemaschine für Gedanken, von der der Neurowissenschaftler John Dylan Haynes hier spricht, das wäre eine fantastische Sache. Doch kann man tatsächlich einen beliebigen Menschen einfach mal so in den Scanner schieben und sofort anfangen, dessen Gedanken auszulesen? Dessen ganz intime Gedankenwelt zu erkunden? Die PIN-Nummer für die Kreditkarte inklusive? Wo also stehen wir in Sachen Mind-Reading? Wer könnte davon profitieren? Und wo lauern die Risiken?
Lauschangriff aufs Gehirn. Oder wie baut man eine Gedankenlesemaschine?
Wie kann man ein hochkomplexes Organ aus durchschnittlich 86 Milliarden Nervenzellen ergründen, das gut geschützt hinter einem Schädel verborgen liegt? Die schlechte Nachricht: Messen, was jede einzelne Nervenzelle gerade macht, geht nicht. Keine Chance. Zumindest hat man dafür bislang kein Verfahren entwickelt. Die gute Nachricht: Man kann die Aktivität des Gehirns immerhin mit etwas gröberer Auflösung erfassen. Und zwar durch ganz unterschiedliche Verfahren. Unter anderem mit der sogenannten funktionellen Magnetresonanztomographie, auch bekannt als Kernspintomographie. Dabei nutzt man eine Art Trick. Ist unser Gehirn nämlich aktiv, verbraucht es Sauerstoff. Den transportiert das Hämoglobin in unseren roten Blutkörperchen dorthin, wo er gebraucht wird. Gibt das Hämoglobin den Sauerstoff dann frei, passiert etwas Erstaunliches. Das Hämoglobin wird magnetisiert.
Und diesen Unterschied können wir mit der Kernspintomographie messen.
John Dylan Haynes. Er ist Hirnforscher und Professor am Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité in Berlin.
Es ist aber eine ganz indirekte Kaskade. Das heißt, wir haben also keine objektiven Bilder der Aktivität einzelner Nervenzellen, sondern wir haben es mit statistischen Karten zu tun, die sagen, da ist wahrscheinlich etwas passiert. Und wenn ich das jetzt so vage formuliere, etwas ist das bewusst. Man weiß, dass die Aktivität insgesamt der Nervenzellen zugenommen hat oder abgenommen hat, aber man kann jetzt nicht detailliert sagen, welche Nervenzelle da genau was gemacht hat.
Die Aktivitätsmuster, die man dabei messen kann, darf man sich daher auch nicht vorstellen wie Fotos, auf denen ein spezieller Bildpunkt aufleuchtet. Einer, wenn man an eine Katze denkt, ein anderer, wenn man an einen Hund denkt und wieder ein anderer, wenn man an ein Pferd denkt und so weiter. Die Muster sind vielmehr meist weiträumig im Gehirn verteilt. Und sie sind bei jedem Menschen anders, also sehr individuell. Sprich, das Aktivitätsmuster im Kopf, wenn Luise Meyer an eine Katze denkt, ist ein anderes, als wenn Jonas Schmidt an eine Katze denkt und so weiter. Neben der Magnetresonanztomographie nutzen Hirnforscher heute aber auch das gute alte EEG. Gabriel Curio, Professor für Neurophysik an der Charité in Berlin.
Was dort gemacht wird, ist, dass man mit einfachen Oberflächenelektroden, die an der Kopfoberfläche angebracht werden, dass man über diese Elektroden Spannungsschwankungen an der Kopfhaut misst, ähnlich wie beim EKG, das die elektrische Aktivität des Herzens misst. Dieses EEG, Elektroenzephalogramm, misst eben Spannungsschwankungen, die von Gehirnzellen erzeugt werden.
Ein EEG ist wesentlich preiswerter und weniger kompliziert als die Röhre, bietet aber eine schlechtere räumliche Auflösung. Es kann Hirnaktivitäten also nicht so präzise verorten, dafür aber sehr schnell auslesen. Schneller als ein MRT. Das EEG ist daher erste Wahl für ganz praktische Anwendungen. Zum Beispiel um sogenannte BCIs, Brain-Computer-Interfaces, zu entwickeln. Also Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer. Als Buchstabierhilfen für gelähmte Menschen beispielsweise. Oder um Computerspiele zu steuern.
Nun ist es so, das Hirn liegt unter der schützenden Schädelkapsel. Das ist nicht nur ein mechanischer Schutz, sondern aufgrund der Knochenstrukturen werden die Signale auch sehr abgeschwächt, was konkret bedeutet, dass das EEG-Signal ungefähr um Faktor 1000 schwächer ist als das EKG, das wir ja viele auch vom Internisten her kennen. Das stellt dann besondere Anforderungen an die Messtechnik und an die Datenanalyse.
Sowohl MRT als auch EEG gleichen also dem Versuch, ein Gespräch im Nachbarzimmer durch eine dicke Ziegelmauer zu belauschen. Im besten Fall nimmt man einzelne Worte wahr. Details aber verschwinden, bleiben unverständlich. John Dylan Haynes.
Genau, also es gibt viele Bilder dafür. Ich sage auch manchmal, es ist, als ob man aus dem Flugzeug eine Videoaufnahme macht von dem Boden in 10 Kilometern Höhe. Und dann sieht man nur das grobe, quasi grobe Landschaft, aber man sieht natürlich nicht jeden Fuchsbau. Und wenn aber die Details relevant werden, dann haben diese Verfahren auch alle ihre Grenzen.
Es gibt jedoch eine weitere Methode, um unser Gehirn auszuspähen. Ein Verfahren, das allerdings alles andere als alltagstauglich ist. Man müsste den Schädel öffnen und Mikroelektroden direkt in die Hirnrinde einführen. Die Signale sind dann zwar wesentlich präziser, doch der Eingriff ist riskant. Es könnten Blutungen und Infektionen auftreten. Bei gesunden Personen verbietet sich ein derartiger Eingriff daher von selbst. Er ist eigentlich nur bei Menschen zu rechtfertigen, bei denen ohnehin eine Gehirn-OP geplant ist. Zum Beispiel bei Epilepsie-Patienten.
Also Epilepsien werden häufig von lokalen kleinen Herden ausgelöst. Um das festzustellen, wo das ist, muss man manchmal solche Elektrodengitter in das Gehirn einbringen. Eine kurze Zeit, um einfach zu schauen, wo die Anfälle ausgehen im Gehirn. Und dann hat man ja Elektroden im Gehirn drin und kann die Versuchsperson bitten, Aufgaben zu machen. Aber auch da hat man jetzt in der Regel, nicht die Auflösung einzelner Nervenzellen.
Selbst bei solchen invasiven Verfahren kann man also meist nicht messen, welche einzelne Nervenzelle da nun was genau macht. Wir haben letztlich die Systematik nicht verstanden, mit der unsere Gedanken im Gehirn kodiert sind. Und sind daher noch weit davon entfernt, die Sprache des Gehirns entziffern zu können. Hinzu kommt, selbst wenn wir die Hirnaktivität bis ins Detail messen könnten, also sehr präzise Aktivitätsmuster hätten, wir wüssten immer noch nicht, an was die Person dabei gerade denkt. Es sei denn, die Person sagt es uns. Doch das weist schon auf ein weiteres Problem hin. Mentale Zustände sind so viel mehr als einfach nur Sätze, also Sachverhalte, die sich in Sprache ausdrücken lassen. Bis in die 1980er Jahre hinein war bei einigen Forschern zwar tatsächlich die Vorstellung verbreitet, im Gehirn seien alle unsere Gedanken in Form solcher Sätze abgelegt. Doch das wäre natürlich eine enorme Einengung. Unser Denken ist so viel reichhaltiger und komplexer. Da gibt es sensorische Empfindungen, was wir sehen, hören, riechen, fühlen. Da gibt es Glücksgefühle, Schmerzen, Träume. Dinge, die uns bewusst sind, aber auch Dinge, die im Unbewussten schlummern. Pläne und Absichten. Zum Beispiel die Entscheidung, eine Hand zu heben oder einen Finger zu krümmen und so weiter. All das lässt erahnen. Das Projekt Universale Gedankenlesemaschine steht vor enormen Herausforderungen.
Fingerabdrücke im Gehirn oder wie dekodiert man Gedanken?
Ein einfaches Beispiel. Kann man mit Hilfe des Computers auslesen, an welches Bild eine Person denkt, die gerade im Scanner liegt? Einer Testperson zeigt man dazu nacheinander beispielsweise 10 Bilder. Eine Küstenlandschaft, eine Berglandschaft, einen Hund, eine Katze, eine Rose, eine Zitrone und so weiter. Und misst dazu jeweils das entsprechende Aktivitätsmuster. Nach dieser Trainingsphase kommt der entscheidende Test. Die Person im Scanner denkt an eines der bereits trainierten Bilder und die Forscher messen erneut die Aktivität. Kann der Computer erraten, an welches Bild die Testperson denkt? Tatsächlich funktionierten derartige Experimente schon vor Jahren erstaunlich gut. Computer konnten Trefferquoten bis zu 100% erzielen. Vorausgesetzt, die Testperson machte gut mit, war hoch konzentriert und schweifte gedanklich nicht ab. Und die Bilder waren klar zu unterscheiden. Es wurden also nicht 10 Katzenbilder mit minimalen Detailunterschieden vorgelegt. Sonst sank die Vorhersagequote erheblich. Und die Forscher hätten genauso gut eine Münze werfen können. Ganz ohne KI. John Dylan Haynes.
Damals war das so, dass man nur aus einer festen, gegebenen Menge an Bildern dekodieren konnte, die quasi vorher schon gelernt worden waren. Ich muss also, so wie bei Personen, wenn ich die anhand ihres Fingerabdrucks erkennen möchte, muss ich ja für jede Person, müsste ich wissen, wie der Fingerabdruck dieser Person aussieht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kenne jetzt den Fingerabdruck von 1000 Leuten und kann jetzt von der 1000 ersten Person sagen, wie der Fingerabdruck aussieht. Das ist quasi Phase 1 gewesen. Und da ging es nur darum, wie kann man diese Muster erkennen, so ähnliche Fingerabdrücke im Gehirn, wie kann man das optimal dekodieren?
Forscher konnten später sogar zeigen, dass sich solche Fingerabdrücke, sprich Aktivitätsmuster, auch erkennen lassen, wenn Menschen Dinge gar nicht real sehen, sondern sich nur lebhaft vorstellen. Entsprechende Muster ließen sich sogar in Träumen, in der frühen Schlafphase ausfindig machen. All das deutet darauf hin, unser Gehirn scheint eine Art Universalsprache zu verwenden. Egal, ob wir etwas sehen, es uns nur vorstellen oder davon träumen. Weitere Erfolge folgten. Maschinelles Lernen anhand immer größerer Datenmengen ermöglichte es, immer besser zu verstehen, wie Begriffe kodiert sind und machte es möglich, auf andere, ähnliche Begriffe zu schließen.
Ja, mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer, wenn ich weiß, wie ein Auto kodiert ist im Gehirn und wie ein Fahrrad kodiert ist, kann ich auch auslesen, wie ein Motorrad kodiert ist. Ja? Also so quasi so eine Art von Mischung im Bedeutungsraum zwischen diesen beiden Dingen. Aber das war doch immer noch sehr begrenzt.
Mithilfe immer größerer Datenmengen gelang es letztlich aber immer besser zu verstehen, mit welcher Systematik einzelne Gehirne ticken. Aber eben immer erst nach einer intensiven Test- und Trainingsphase am gleichen Gehirn, also mit ein und derselben Person.
Das bedeutet, dass wir erstmal lernen müssen, wie die Gedanken einer Person in ihrem individuellen Gehirn kodiert sind. Das heißt, also der große Fortschritt, würde ich sagen, der letzten 10 Jahre, ist, dass man früher musste man wissen, wie der einzelne Gedanke im einzelnen Gehirn kodiert ist. Jetzt reicht es, wenn man weiß, wie die Systematik ist, mit der die Gedanken im einzelnen Gehirn kodiert ist.
Aber nochmal, das Ganze klappt eben nicht auf Knopfdruck. Man braucht Lernphasen für jedes einzelne Gehirn. In der medialen Berichterstattung fällt das gerne mal unter den Tisch. Zeigen konnte man inzwischen aber auch, dass es grundsätzlich auch möglich ist, gesprochene Sprache aus Hirnsignalen zu erkennen. Mit invasiven Messungen bei Epilepsie-Patienten mit entsprechenden Hirnimplantaten. Und Teams weltweit arbeiten längst an Hirncomputerschnittstellen, um es gelähmten Menschen zu ermöglichen, wieder mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Forschende aus den USA haben unter anderem ein System mit Hilfe einer Patientin getestet, die vor 19 Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte. Sie konnte weder sprechen noch tippen, aufgrund einer Lähmung im Gesicht, in Armen und Händen. Edward Chung von der University of California in San Francisco.
She had a surgery here at UCSF.
Wir haben ihr Elektroden implantiert mit 250 Sensoren und zwar über einem Teil des Gehirns, den man motorischen Kortex nennt. Dort werden die Befehle verarbeitet, die den Stimmapparat, die Lippen und den Kiefer steuern. Und diese Sensoren erfassen nun die intendierte Sprache, die intendierten Lautäußerungen der Patientin und übertragen diese Signale an einen Computer.
Der Computer erfasste also die Hirnaktivität, wenn die Patientin versuchte, lautlos Worte auszusprechen und konnte diese Aktivität nach einer entsprechenden Trainingsphase tatsächlich entschlüsseln und als synthetische Sprache ausgeben. Die Patientin bekam gleichsam eine Stimme zurück.
I think you are wonderful. Need me a few minutes. What do you think of my artificial voice?
Natürlich ist das System noch nicht perfekt. Die Fehlerrate lag bei knapp über 28%. Dennoch scheint der Ansatz vielversprechend. Es könnte sich also lohnen, ihn weiter zu verfolgen. Vielversprechend sind auch Studien mit Hirnimplantaten für Querschnittsgelähmte, bei denen sehr feine Elektrodengitter zum Einsatz kommen, und zwar ebenfalls im motorischen Kortex, also dort, wo die Kommandos erteilt werden, um den Körper zu bewegen. Gelähmte Patienten können mit Hilfe dieser Technik künstliche Prothesen oder externe Roboterarme steuern, durch die Kraft ihrer Gedanken. Sie denken einfach an die Bewegung, die sie ausführen wollen. Das alles basiert wohlgemerkt nicht auf MRT- oder EEG-Messungen, sondern auf invasiver Technik mit direktem Zugang zu den Signalen im Gehirn. Denn kein gesunder Mensch wäre wohl dazu bereit, sich die Schädeldecke öffnen zu lassen, um dort Elektroden zu implantieren. Nur, um dann Texte oder Befehle ohne Tastatur verfassen zu können. Könnte man entsprechende Anwendungen dennoch auch für Gesunde realisieren? Wenn MRT-Technik viel zu schwer und groß ist und EEGs nicht taugen, beliebige Gedanken und Sprachbefehle auszulesen, da deren räumliche Auflösung einfach zu schwach ist? Ein Trick kann hier helfen. Speziell Körperbewegungen lassen sich nämlich auch mit dem EEG relativ genau auslesen und unterscheiden. Zum Beispiel, ob man die linke oder rechte Hand hebt. Auch wenn man sich nur vorstellt, die Hand zu bewegen. Damit lassen sich dann Cursor auf dem Bildschirm steuern, Buchstabierhilfen entwickeln, wo man wie bei älteren Navis im Auto die Buchstaben einzeln auswählt, um ganze Wörter zu bilden. Aber auch Computerspiele oder Rollstühle lassen sich damit steuern. Wohlgemerkt, die Systeme lesen dabei keine beliebigen Gedanken aus. Also Sätze in der Art, ich möchte, dass sich der Cursor auf dem Bildschirm jetzt nach rechts bewegt oder der Rollstuhl soll sich nach links bewegen. Der Nutzer muss vielmehr einfach nur lernen, ein Signal zu erzeugen, das ein EEG eindeutig erkennen kann, indem er beispielsweise die linke oder rechte Hand hebt oder sich diese Bewegung auch nur vorstellt.
Theorie und Praxis oder von Bullshit-Technologien und Science-Fiction.
Viele Studien in Sachen Mind-Reading sind selbst dann aufschlussreich, wenn die Resultate nicht perfekt sind. Denn sie zeigen immerhin, dass diese Technologien zumindest prinzipiell funktionieren können. Doch kontrollierte Laborbedingungen sind das eine. Der Einsatz im Alltag ist nochmal etwas ganz anderes, sprich, aus all diesen Ansätzen dann Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich für viele Menschen verfügbar sind, ist noch ein weiter Weg, bilanziert der Neuroforscher Philipp Kellmeier vom Universitätsklinikum Freiburg.
Es gibt also jetzt keine auch jetzt zugelassenen Systeme oder Produkte, die jetzt ein Neurologe oder Neurologin oder Arzt einfach so verschreiben kann und sagen kann, du hast jetzt die schwere Lähmung nach dem Unfall und deswegen verschreibe ich dir jetzt das System XY, was dir hilft, mit deinen Angehörigen besser zu kommunizieren, weil die allermeisten dieser Systeme im Moment nur im Labor existieren und in Forschungseinrichtungen existieren, im Rahmen von Studien zugänglich sind und erforscht werden, aber noch nicht für den Heimgebrauch in der Fläche verfügbar sind.
Die absolute Zahl der Menschen, die so schwer betroffen sind, dass sie beispielsweise überhaupt nicht mehr kommunizieren können, ist auch vergleichsweise gering. Für viele Firmen ist es daher rein wirtschaftlich gesehen gar nicht attraktiv, in derartige Komplettlösungen zu investieren. Denn wie gesagt, die Anforderungen an tatsächlich nutzbare Anwendungen sind hoch. Ein Scanner beispielsweise, der als Lügendetektor taugen soll, aber nur zu 60% oder 70% erkennen kann, ob der Angeklagte tatsächlich lügt, taugt vor keinem Gericht dieser Welt. Dennoch ist der Markt bereits voll mit allen möglichen Produkten, die angeblich bereits zuverlässig unsere Gedanken auslesen und kleine Wunder versprechen. All das aber meist ohne irgendeinen wissenschaftlichen Beleg. Zum Beispiel im Bereich Neurofeedback. Da gibt es diverse Geräte, die unter anderem vorgeben, auf dem Kopf irgendwelche Aktivitäten zu messen und zu analysieren, um dem Nutzer ein optisches Feedback zu geben. Philipp Kellmeier.
Als Farbe, ne, grüne Farbe heißt, du bist entspannt, und rote Farbe heißt, du bist total angespannt oder sowas. Und der Nutzer soll dann lernen, die Nutzerin soll dann lernen, durch Entspannungsübung dann die Gehirnaktivität so zu modulieren, dass sie vom roten Bereich in den grünen Bereich geht. Und das soll dann eine Entspannungsübung entsprechen und soll helfen, nach einem stressigen Tag im Büro und einem belastenden Alltagsstress mal wieder ein bisschen entspannter zu sein und runterzukommen. Aber alles ohne jegliche Plausibilität und Evidenz, keine wissenschaftliche Basis dahinter, sondern einfach nett gemacht und wahrscheinlich großer Placebo-Effekt, aber halt Bullshit.
Eine drastische Wortwahl, die es letztlich aber auf den Punkt bringt. Bullshit-Technologien. Ohne wissenschaftliche Grundlage. Produkte, die niemand zertifiziert, deren Markt niemand reguliert. Für viele Forschende fragwürdig ist letztlich auch das, was Visionär und Provokateur Elon Musk mit seinem Startup-Unternehmen Neuralink ankündigt. Anfang des Jahres hat er im Rahmen einer Studie einen drahtlosen Gehirncomputerchip bei einem Patienten einsetzen lassen. Das Ziel? Menschen mit einer Lähmung aller vier Gliedmaßen zu ermöglichen, Geräte mit ihren Gedanken zu steuern. Also das, woran auch viele andere bereits arbeiten. Doch Musks Ziele gehen weit darüber hinaus. Er will offenbar nicht nur Kranken helfen, sondern letztlich auch gesunde Menschen optimieren, erläutert Marcello Lenker. Er ist Professor für Ethik der KI und Neurowissenschaften an der Technischen Universität München.
Also Human Enhancement. Ziel ist wirklich nicht nur, dass Patienten Zugang zu solchen Implantaten haben können, sondern alle Menschen. Und das bedeutet, Menschen zu optimieren, also das bedeutet, dass sie nicht nur medizinische Interventionen entwickeln wollen, sondern eine Technologie, die diese Kommunikationsfähigkeit zwischen dem menschlichen Gehirn und der digitalen Welt für alle Menschen schaffen möchten. Und das bedeutet auch, dass sie Daten von Millionen Menschen sammeln möchten.
Was Musk vorhat, ist letztlich nichts weniger als eine Art Digitalisierung des Gehirns. Er träumt offenbar davon, Gedanken gleichsam digital zu übertragen, das menschliche Gedächtnis auszulesen und abzuspeichern, aber auch Daten wieder ins Gehirn hochzuladen, beispielsweise Sprachkenntnisse und so weiter. Das Hirn also als eine Art digitale Festplatte. Der Hirnforscher John Dylan Haynes.
Und wenn man Personen wie Elon Musk hört, der immer wieder ja auch solche Techniken, wortgewaltig in den Medien vertritt, da geht es dann darum, dass man die gesamte Persönlichkeit aus dem Gehirn auf einen Computer runterladen könnte. Da sieht man schon, das kann gar nicht funktionieren, weil wir derzeit überhaupt gar keine Technik haben, mit der wir unsere Persönlichkeit, unsere ganzen Erinnerungen, unseren Erfahrungsschatz und alles runterladen könnten. Die Person müsste mental nochmal ihr ganzes Leben durchlaufen, um an diese ganzen Sachen ranzukommen. Da sieht man schon, dass der Teufel da wirklich im Detail steckt und da unglaublich viele Fragen auch noch ungeklärt sind.
Denn unser Gehirn funktioniert eben gerade nicht wie ein Computer. Es hat keinen digitalen Speicher, aus dem man Bits und Bytes einfach mal auslesen kann. Sprich, selbst wenn man die Aktivität sämtlicher 86 Milliarden Nervenzellen tatsächlich laufend messen und speichern könnte, unsere Persönlichkeit und unsere Erinnerungen könnte man damit noch lange nicht auslesen. Dazu bräuchte man zusätzlich auch noch Informationen über die Synapsen, die unsere Nervenzellen verbinden.
Synapsen, das sind quasi die Übertragungsstellen, wo eine Nervenzelle Informationen an eine andere sendet. Und das Lernen findet so statt, dass wir diese Übertragung besser machen. Und diese Synapsen können wir überhaupt gar nicht invasiv messen. Da gibt es also gar keine Technik, mit der wir an ein gesundes, funktionierendes Gehirn rangehen können und jetzt wüssten, wie ist jetzt die Übertragungsstärke dieser vielen Synapsen. Und davon gibt es auch bis zu 1000-mal mehr als Nervenzellen. Wir hätten also 86 Billionen Synapsen mindestens im menschlichen Gehirn. Und da sieht man schon, das ist etwas, wo wir noch nicht mal uns überhaupt vorstellen können, wie so eine Technik aussehen könnte.
Ein Fazit oder Neurorechte und Mental Privacy.
Wo also stehen wir in Sachen Mind Reading und Gedankenlesemaschine? Fest steht, von der eingangs geschilderten Vision, irgendwelche beliebigen mentalen Zustände aus unserem Gehirn auslesen zu können, sind wir meilenweit entfernt. Derartige Vorstellungen gehören weiterhin eher in Zaubershows. Allein schon, weil wir mit den aktuellen Technologien gar nicht präzise genug messen können, was genau in unserem Gehirn eigentlich passiert. Und diese Aktivitäten dann auch noch zu verstehen und diesen Code des Gehirns auch noch zu entziffern, dabei haben Forschende dank KI zwar enorme Fortschritte gemacht, vieles aber noch lange nicht verstanden. Dass das MRT-Personal in der Klinik eben mal den PIN-Code zu unserer Kreditkarte ausliest, darüber müssen wir uns vorerst also nicht den Kopf zerbrechen. Das ist Science-Fiction, so wie vieles andere auch, das manches Startup vollmundig verkündet. Doch die Entwicklung schreitet voran. Sollten, ja müssen wir uns daher bereits jetzt Gedanken machen, wie wir in Zukunft die Privatheit unserer Gedankenwelt schützen können? Brauchen wir eine Art Neurorecht, einen speziellen Datenschutz fürs Gehirn, der uns vor dem Einbruch in unsere intimen Gedankenwelten schützt? Auch davor, dass jemand MRT- oder EEG-Daten von heute irgendwann in der Zukunft ausliest? Brauchen wir also etwas wie eine Art grundlegende Mental Privacy? Die Debatten dazu sind längst entbrannt. Doch vorerst könnte es helfen, die Schutzrechte, die wir bereits haben, einfach mal konsequent anzuwenden. Zum anderen, viele Menschen geben bereits jetzt freiwillig durch ihr Smartphone viele intime Informationen preis. Viel mehr Informationen, als irgendjemand jemals in einer fernen Zukunft aus unserem Gehirn wird auslesen können. Neurowissenschaftler wie Philipp Kellmeier empfehlen daher, die Debatte aus einer etwas größeren Flughöhe zu betrachten.
Letztlich das legitime Interesse, was wir alle haben, ist, welche Informationen über mich als Person sollten andere haben? Was sollten sie mit dieser Information tun dürfen? Und wo ist meine informationelle Selbstbestimmtheit in dem Bereich? Und das betrifft Gehirndaten genauso gut wie alle anderen Daten über mich und meine Person, die irgendwo anfallen. Insofern sollte man das, glaube ich, insgesamt angucken und nicht nur bezogen aufs Gehirn.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Mind Reading. Können Maschinen Gedanken lesen? Eine Sendung von Martin Schramm.